¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola y Feliz Navidad beim letzten Onda Info im Jahr 2003. Wie den regelmäßigen Onda Info-Hörerinnen aufgefallen sein dürfte, gehen wir mit einem neuen Jingle ins neue Jahr. Zum Jahresende hagelt es ja immer wieder mit Jahrestagen. Einige haben auch in diesem Onda Info ihren Platz gefunden. So der 200. Jahrestag der Unabhängigkeit Haitis. Das im Zuge der Französischen Revolution die erste Schwarzen Republik in Lateinamerika gründete und die Sklaven befreite. Haiti wurde so zu einer der wohlhabendsten ehemaligen Kolonien der Karibik. Heute ist es das ärmste Land Lateinamerikas. Ein Jahrestag, der in diesem Onda-Info unerwähnt bleibt, ist der des Aufstandes der Zapatisten in Chiapas. Vor 10 Jahren trat die EZLN an die Öffentlichkeit und besetzte zu Neujahr mehrere Kasernen im lacandonischen Urwald. Im Januar werden wir ausführlich über dieses Ereignis berichten. Vor 2 Jahren um Weihnachten explodierte die Situation in Argentinien. Der neoliberale Ausverkauf des Landes hatte die nationale Wirtschaft in den Ruin getrieben. Plötzlich gingen auch die sich der ersten Welt zugehörig wähnenden Argentinier gegen den Neoliberalismus und die Regierung auf die Straße.
Am 19. Dezember 2001 brach ein Aufstand in Argentinien aus, der einen Tag später in der Flucht und dem konsequenten Rücktritt des damaligen Präsidenten de la Rúa gipfelte. Der vorläufig letzte Vertreter der Deindustrialisierung, der Vernichtung des Sozialstaates und der Umverteilung von Seiten der Arbeitgeber zugunsten des Kapitals flog mit seinem Hubschrauber von dannen und hinterließ eine Spur von Adrenalin und anderer nicht näher erforschten Ausscheidungen. Seine Angst und Unfähigkeit hinterließen ein Chaos, in dem mehr als 30 Menschen von politisch manipulierten oder anarchisch agierenden Verbänden der Sicherheitskräfte umgebracht wurden. In diesen Tagen wachte sogar die nicht mehr jungfräuliche Mittelschicht endgültig aus ihrem Traum auf. Die Parole »Argentinien gehört zur ersten Welt«, die Präsident Menem Anfang der 90er Jahre ausgab, entpuppte sich als das, was sie ist, eine demagogische Seifenblase. Der unmittelbare Grund des Aufbegehren der Mittelschicht war die Sperrung ihrer Bankkonten. Auf den Straßen sahen sie sich nun Auge in Auge mit denen, die sie bis dahin als ihre Feinde betrachtet hatten und in die sie sich jetzt selbst nach und nach verwandelten. Mit den Arbeitslosen, den prekarisierten Arbeitern, den Rentnern. All diejenigen, die aus Mangel an Ersparnissen keinen Grund hatten, so lange zu warten, um aufzubegehren. Immer öfter, immer massiver hatten sie bis dahin die Straße blockiert, um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Sie mussten sich mit der Repression der Polizei auseinandersetzen und mit dem Egoismus der autofahrenden Mittelschicht. Die Autobesitzer reagierten überrascht. Woher kommen so viele Bedürftige in die erste Welt? Oder empört, sie könnten zu anderen Protestmitteln greifen. Andere Protestmittel also. Zum Streik, Arbeitslose und Rentner, zur Konsumverweigerung, die Unterernährten oder vielleicht eine Werbekampagne im Fernsehen starten. Nun kamen Ende 2001 alle zusammen. Sie schlugen ihre Kochtöpfe und sangen eine Parole, die noch heute nicht endgültig entziffert ist. Que se vayan todos. Alle sollen gehen. Wer bitte soll gehen? Wer ist todos? Viele sahen darin die politische Klasse, andere selbst den Staat und seine Institutionen. Es entstanden Stadtteilversammlungen, um diese Todos noch vor deren Abgang zu ersetzen, Tauschbörsen und produktive Kleinkooperativen, um überleben zu können. Die ganz Armen verwerteten mit unerwartetem ökologischen Eifer Papier und Glas. Es kamen Enthusiasten aus allen Galaxien und begafften das Chaos wie ein Labor. Bloß, so richtig wollte Mensch nicht fortschreiten. Oder vielleicht schon, aber Mensch kannte den Weg nicht. Die Wanderkarten in die erste Welt hatten versagt. Das fragende Voranschreiten führte zu Staus und Sackgassen. Eine kanadische Schriftstellerin, selbst ein bisschen vom Chaos verwirrt, sprach den abstrusen Satz: Die Argentinierinnen und Argentinier machen die Revolution und merken es gar nicht. Komisch, wo doch selbst die Hühner wissen, wenn sie ein Ei gelegt haben. Und weil diese Menschen, die sich zur Empörung einiger linken Intellektuellen wieder Volk tauften, nichts merkten, verwandelten sie das «que se vayan todos» in «vayámonos todos», «gehen wir alle», und verließen in Scharen das Land. Andere nahmen es nicht so genau und gingen Mitte dieses Jahres sogar wieder wählen. Sie dachten womöglich, ein mangelhafter Rechts- und Sozialstaat, wie wir ihn vor 26 Jahren noch hatten, ist doch besser als ein Chaos und ein Weg, nach dem man ständig fragen muss. Tausende Arbeiterinnen und Arbeiter aber, welche wohl eine Ahnung vom Weg hatten, gingen schon los, besetzten die von ihren Arbeitgebern verlassenen Unternehmen und nahmen die Produktion in Eigenregie wieder auf. 2 Jahre nach der Revolte ist der argentinische Rechtsstaat im Entstehen. Wie immer er aussehen wird, er wird auch ein Produkt der Revolte von 2001 sein. Denn kein Volk schafft andere Welten außerhalb der bestehenden. Was bleibt, ist ein neues Selbstbewusstsein, das aus einem, wenn auch winzigen, Solidaritätsgefühl und aus dem Willen, die Macht zu ergreifen, entstand. Julio Lacarra singt für diejenigen, die bleiben, sein Lied «Para los que se quedan».
Para los que se quedan a sentir la vida como gambetea entre las tinieblas. Para los que se resisten a un destino oscuro que somete al hombre por unas monedas. Para los que no tienen y se crucifican a un madero tieso y Dios no contesta. Para los que ruegan y nadie los salva porque en ellos mismos está la respuesta. Para los que se contagian y eligen la lucha contra la injusticia libres de conciencia. Para los que se quedan, para los que se quedan esperando al otro con el alma abierta. Para todos los hambrientos de amor y respeto, aunque nunca tengan ante caerse muertos. Para los desesperados como yo y el mundo que tuercen el rumbo buscando otro puerto. Para los que se quedan y pelean con todo mientras se derrumban brillos y apariencias. Para los que se deciden a ser uno solo y alzar desde el barrio una patria nueva. Para los que se contagian y eligen la lucha contra la injusticia, libres de conciencia. Para los que se quedan, para los que se quedan esperando al otro con el alma abierta.
¿Qué sucedió en la semana?
Nach dem gescheiterten WTO-Gipfel in Cancun wurden in Lateinamerika nun 2 Wirtschaftsabkommen verabschiedet. Am 16. Dezember unterzeichneten die Länder des Mercosur, des gemeinsamen Marktes der Länder des südlichen Amerikas in Montevideo, ein Freihandelsabkommen mit der Union der Andenländer. Von diesem Abkommen sind ca. 350 Millionen Menschen betroffen, die Güter und Dienstleistungen im Wert von 1 Milliarde Dollar pro Jahr produzieren. Vorangetrieben wird diese Initiative vor allen Dingen von den Regierungen Brasiliens und Argentiniens. Vorbild ist die Europäische Union. In Zukunft soll über die Möglichkeiten der Schaffung eines regionalen Parlamentes, der Gründung einer Zentralbank und einer gemeinsamen Währung diskutiert werden. Argentinien schlägt weiterhin vor, gemeinsam über die Auslandsverschuldung zu verhandeln. Zeitgleich haben sich die USA mit den zentralamerikanischen Staaten Guatemala, Nicaragua, El Salvador und Honduras auf die Gründung einer neuen Freihandelszone namens CAFTA geeinigt. So scheint es dem US-Handelsbeauftragten Robert Zoellick auf bilateraler Ebene geglückt zu sein, was auf dem WTO-Gipfel in Cancun scheiterte. Im Rahmen von CAFTA wird Zentralamerika seine Agrarmärkte öffnen. Rund die Hälfte aller Zollschranken fallen sofort. Im Gegenzug öffnen die USA den südlichen Nachbarn ein Stück ihres hart umkämpften Zuckermarktes. In Zukunft kann die doppelte Menge Zucker zollfrei in die USA importiert werden. CAFTA geht jedoch über Handelsfragen weit hinaus. Nach Angaben von Zoilig wollen die mittelamerikanischen Länder den US-Amerikanern Aktivitäten im gesamten Dienstleistungssektor ermöglichen. Weiterhin werden diese Staaten einen Gesetzesrahmen schaffen, um US-Investoren mehr Sicherheit zu bieten.
Der Präsident Ecuadors, Lucio Gutiérrez, steckt in Schwierigkeiten. Der mit vielen Hoffnungen und Unterstützung breiter Bevölkerungsteile im Januar gewählte Gutiérrez hat, so scheint es, seine letzten Kredite verspielt. Die Proteste gegen den Präsidenten häufen und verbreitern sich. Ihm wird neoliberale Politik, gebrochene Wahlversprechen und Verwicklungen in den Drogenhandel vorgeworfen. Mitte letzter Woche traten 450 Lehrerinnen und Lehrer in den unbefristeten Hungerstreik. Nachdem 120 Lehrer der öffentlichen Schulen Ecuadors schon seit 5 Wochen ergebnislos streiken. Sie fordern eine Gehaltserhöhung von 20 US-Dollar im Monat und Investitionen in das Gesundheitssystem von 11 Millionen US-Dollar. Auch erinnerten sie daran, dass 70% der ländlichen Schulen weder Wasser noch Licht hätten. Teresa Bolaños, Vizepräsidentin der UNE, der Vereinigung der Lehrerinnen und Lehrer, fordert von Gutiérrez die Einhaltung seiner Versprechen.
De este paro que fue convocado por el ingeniero Lucio Gutiérrez por su incumplimiento a los documentos firmados en julio de este año.
Wurde zusammengerufen, weil Gutiérrez Dokumente, welche er diesen Juli unterschrieben hatte, nicht erfüllte. Diese Dokumente besagen, dass in Bildung 11 Millionen US-Dollar investiert werden und dass sich die Einkommen um 40 bis 60 US-Dollar erhöhen. Das ecuadorianische Volk fordert konkrete Formen, was die politische, ökonomische und soziale Ausrichtung des Landes angeht. Dies ist ein politischer Streik, welcher sich gegen die Politik des IWF wendet. Dies ist kein Streik ausschließlich wegen Geld. Das Geld existiert, aber es wird hauptsächlich zur Bezahlung der ausländischen Schulden aufgebraucht. Lucio Gutiérrez soll die Verfassung einhalten und 30% des Staatshaushaltes für Bildung ausgeben. Momentan sind es nur 11%.
Die starke ecuadorianische Indigena-Organisation CONAIE mit ihrem parlamentarischen Arm Pachakutik hatte Gutiérrez schon im August diesen Jahres die Unterstützung entzogen. Daraufhin traten die indigenen Minister zurück. Die Minister der Demokratischen Volksbewegung MPD waren schon im Juni zurückgetreten. Ende November trat das zwischenzeitlich neu gebildete Kabinett erneut geschlossen zurück. Die Ministerinnen und Minister erklärten den Rücktritt mit der vermutlichen Finanzierung des Wahlkampfs von Gutiérrez mit Drogengeldern. Gutiérrez solle nach Angaben der Tageszeitung El Comercio 30.000 US-Dollar Wahlkampfspenden von dem Unternehmer César Fernández erhalten haben. Am 23. Oktober fand die Karriere von Fernández jedoch ein jähes Ende. Unter der Anklage, Kopf eines Narkokartells zu sein, wurde er festgenommen. Gutiérrez brauchte bis zum 17. Dezember, um erneut ein arbeitsfähiges Kabinett herzustellen und 8 neue Minister zu ernennen. Sein Hauptziel ist seitdem, das Haus in Ordnung zu halten.
Y luego de este año hemos puesto definitivamente la casa en orden. Queremos hacer una propuesta de
Wir wollen einen Vorschlag für Frieden und Freundschaft zwischen allen Mitbürgern des Landes machen. Meine Regierung wird zuerst den Dialog suchen, um die Konflikte zu lösen und die finanziellen und sozialen Forderungen erfüllen.
Los justos reclamos y aspiraciones sociales.
Ich bin und werde aufnahmebereit für die Meinungen der Bevölkerung sein.
Die alleinige Gesprächsbereitschaft und der Appell an den ecuadorianischen Patriotismus wird nicht reichen. Gutiérrez hat sich stark von seiner linken Wahlkampfrhetorik entfernt und paktiert mit der traditionell konservativen sozialchristlichen Partei PSC. Diese zwang dem geschwächten Präsidenten viele neoliberale Zugeständnisse ab. Zuerst musste der unerfahrene Präsident eine IWF-Vereinbarung unterzeichnen und die Einhaltung des Schuldendienstes zusagen. Dann musste er den Energiekonzern Emelec und andere wichtige Industriezweige der Kontrolle von Getreuen der Sozialchristlichen Partei übergeben. Zugleich leitete er ein straffes Sparprogramm ein, das mit Lohneinbußen im öffentlichen Sektor und dem Abbau von Arbeitsrechten einherging. Der Hauptrepräsentant der US-Regierung für Lateinamerika, Otto Reich, welcher das Land vor kurzem besuchte, konnte nur seine Unterstützung für den Kurs von Gutierrez und die Einigkeit in vielen politischen Fragen demonstrieren. Für den Januar nächsten Jahres kündigt die CONAIE zusammen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen landesweite Proteste an. Am 14. Januar wird, wie auf einer gemeinsamen Konferenz unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen am 22. Dezember beschlossen, eine große Versammlung der Arbeiter und der Völker Ecuadors stattfinden, welche über die genauen Schritte entscheiden wird.
An die Lehrer, an die Ölarbeiter, an die Elektriker, an die Arbeiter im Gesundheitswesen, an die Rentner, an die Bananenarbeiter, die Kaffeebauern. Ich lade alle Bauern und Viehzüchter aus der Sierra ein, um Schluss zu sagen, dass jeden Tag Menschen an Hunger sterben, weil es keine Arbeit gibt und hier jeden Tag die kleinen Firmen schließen müssen. Es ist eine Lüge, wenn Sie von einer wachsenden Volkswirtschaft sprechen. Ja, sie wächst schon, aber das Geld wandert nur in die Taschen von wenigen. Und was ist mit dem Rest? Deshalb rufen wir für den 22. auf, Aktionen zu starten gegen die Willkür von Lucio Gutierrez.
Mit deutlichen Worten richtete sich Gilberto Talaua, der Präsident der Pachakutik, an die Regierung. Vorsicht, Lucio Gutierrez. Vergiss nicht, was in Bolivien passiert ist. Stell dich nicht gegen das ecuadorianische Volk, warnte er und spielte damit auf den erzwungenen Rücktritt des bolivianischen Präsidenten Sanchez de Lozada an, welcher im Oktober diesen Jahres wegen Protesten zurücktreten musste.
El Gran Silencio, eine Gruppe aus dem Norden Mexikos, ist eine Mischung aus Cumbia, Polka, Hip-Hop und Rock aus dem Norden Mexikos. Instrumente wie Trompete und Akkordeon begleiten den Gesang. Ihre Musik ist eine Fusion von verschiedenen Musikrichtungen, die zurzeit in Amerika gehört und gespielt werden. Die Gruppe begann ihre musikalische Karriere Anfang der 90er Jahre mit den beiden Freunden der Mittelschule, Cano an der Mundharmonika und Papo an der Gitarre. Kurze Zeit später stieß Cano, der Perkussionist, hinzu. Zunächst nannten sie sich La Zona del Silencio. Nach einigen Konzerten im Norden Mexiko stellten sie fest, dass eine weitere Gruppe genauso hieß und sie änderten ihren Namen zu El Gran Silencio. Sie gewann 1995 ihren ersten Rockwettbewerb und die Plattenfirma EMI wurde auf sie aufmerksam. Die Gruppe änderte nochmals ihre Zusammensetzung und ihr Bekanntheitsgrad ging steil nach oben. Inzwischen wird die Gruppe in Mexiko viel gehört und auf ihre Musik getanzt. Hier hören wir das Lied Decadencia.
Am 1. Januar ist der 200. Jahrestag der Unabhängigkeit Haitis. Es wird diesen Jahrestag vor dem Hintergrund feiern müssen, dass es das ärmste Land Lateinamerikas ist. Von den 8 Millionen Einwohnern sind viele an AIDS oder Tuberkulose erkrankt. Große Teile der Wälder des Landes sind abgeholzt. Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei jährlich 400 Euro pro Einwohner. Die Kindersterblichkeit ist eine der höchsten in Lateinamerika und die Lebenserwartung liegt unter 50 Jahre. Angesichts dieser Situation und der repressiven Politik erlebt Haiti zurzeit eine Protestwelle, in der der Rücktritt von Präsident Aristide gefordert wird.
Am 18. Dezember kam es bei Protesten zu Toten. Die Polizei schoss in die Menge der Protestierenden. Bei gewaltsamen Polizeieingriffen in verschiedenen haitianischen Städten gab es Verletzte. Die Proteste werden hauptsächlich von Schülern und Studenten getragen und von der Bevölkerung unterstützt.
Aus Port-au-Prince berichtet unser Korrespondent Edouard Jean-François.
Hubo varios muertos ayer en la ciudad de Trujillo, en la parte noreste del país. La policía disparó y un alumno de los 17 a 18 años murió.
Gestern gab es viele Tote in der Stadt Dajabon im Nordosten des Landes. Die Polizei eröffnete das Feuer und ein 17- bis 18-jähriger Schüler starb. Dieser Vorfall führte zur Wut der Bevölkerung, die den Großteil der öffentlichen Gebäude in dieser Stadt in Brand setzte. Die Polizei griff ein und prügelte auf viele Personen ein. In Port-au-Prince gab es viele Opfer, zwar keine Toten, aber viele Verletzte mit zum Teil schweren Verletzungen. In Port-au-Prince, in Jacmel, in Gonaïve, in Saint-Marc und in anderen Städten, in denen die Bevölkerung die Studentenbewegung unterstützte. Auf den Straßen wird der Rücktritt des Präsidenten Aristide gefordert. Es gibt inzwischen einen klaren Bruch zwischen der Regierung Lavalas und der Bevölkerung, im Besonderen mit der organisierten Zivilgesellschaft.
Es que el presidente Aristide se vaya. No, hay una ruptura entre el poder, Lavalas como tal, y el resto de la población y sobre todo de la sociedad civil organizada.
In dem angespannten Klima kommt es auch zu Bedrohungen gegen die Presse in Form von telefonischen Drohungen. Zum Beispiel, dass die Gebäude in Brand gesteckt werden sollen. Es kann jeden Moment passieren, dass die Presse angegriffen wird. Bei der Studentendemonstration am 18. Dezember schossen Polizisten auf Journalisten, die am Rande der Geschehnisse standen und live von den Protesten berichteten.
Los medios de comunicación están en una situación muy difícil. Hay una precariedad porque en cualquier momento se puede ocurrir que
Die Kommunikationsmedien stecken in einer sehr schwierigen Situation. Man muss sehr vorsichtig sein, weil es jederzeit passieren kann, dass man angegriffen wird. Es gibt Telefonattacken, da rufen Leute an und sagen, dass sie deine Büros anzünden werden. Gestern bei der Studentendemo schossen sondern die sogenannten Chimären, Aristide-treue Gangs auf Journalisten, die Live-Berichte von der Demo für ihren Sender machten. Es fehlte nicht viel, dass die Journalisten getroffen worden und verletzt oder getötet worden wären.
Reportes sobre la situación y la manifestación que transmitieron en vivo la protesta para su emisora. Ha faltado poco de que los periodistas reciben balas y heridas o han podido como quedarse muerto por esas agresiones.
Die Proteste der Studierenden führten zu Kontroversen innerhalb der Regierung. Der Tourismus, der Bildungs- und der Gesundheitsminister und einige Senatoren traten zurück. Gleichzeitig organisierte sich die Bevölkerung gegen Präsident Aristide. Im Jahr 2000 begannen die Europäische Union und die USA einen Boykott gegen Haiti. Viele sehen darin einen Versuch, besser in das Land eingreifen zu können. Für die USA könnte Haiti als Militärbasis gegen Kuba dienen und um Einfluss in die Wirtschaft des Nachbarlandes Dominikanische Republik zu gewinnen. Viele vermuten, dass die Opposition die Wünsche der USA erfüllen, um an die Regierung zu kommen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.